Herzlich willkommen zum PTA Heute Podcast. Heute ist der 4. November und zum Start in den neuen Monat und diese neue Woche haben wir wieder spannende Themen für euch. Zum Beispiel Fliegenpilzgift in Gummibärchen und warum das plötzlich ein Ding ist. Außerdem, wie gesund vegetarische Ernährung für Kinder ist, was bei Schwangerschaft und Psoriasis zu beachten ist und natürlich ein kleines Update zum Thema Cardlink. Das klingt interessant für euch, dann einfach dranbleiben. Ich bin Benedikt Richter und jetzt geht's los. Amanita muscaria, das ist ein Pilz, den ja so ziemlich jedes Kind, glaube ich, kennt. Der Fliegenpilz. Und jedes Kind weiß auch, dass der giftig ist. Einer der Inhaltsstoffe ist Ibotensäure. Die ist der Ausgangsstoff für Muscimol und Muscimol ist etwa 5 bis 6 Mal psychoaktiver als Ibotensäure. Also aus versehenen Fliegenpilz sammeln und essen ist schon sehr unwahrscheinlich. Dennoch wurde in Hessen ein Mann mit einer Muscimol-Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Der hatte jedoch keinen Fliegenpilz genascht, sondern Muscimol-haltige Gummibärchen. Warum macht man sowas? Ja, ihr ahnt es sicher schon, man möchte die psychotrope Wirkung vom Muscimol nutzen. Wird Muscimol in Form von Pilzen konsumiert, dann tritt die Wirkung etwa nach 30 Minuten bis 2 Stunden ein und hält für 4 bis 8 Stunden an. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung beschreibt die Wirkung auch als alkoholähnlich. Raumwahrnehmung und Zeitgefühl seien gestört. Ein Gefühl der Schwerelosigkeit und Euphorie sowie farbige Scheinbilder und eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Geräuschen könnten auftreten. Werden wir mal ein bisschen pharmazeutisch. Wie wirkt Muscimol? Also Muscimol ähnelt strukturell der Gamma-Aminobuttersäure, GABA. Das ist ja der wichtigste inhibitorische Neurotransmitter unseres Nervensystems. Zum einen wirkt Muscimol an den GABA-A-Rezeptoren. Das sind ligandengesteuerte Chloridkanäle, die sich nach Aktivierung öffnen und die Nervenzelle hyperpolarisieren. Das dämpft die neuronale Aktivität und in der Folge wird man sediert und Angstzustände werden gelindert. Außerdem aktiviert Muscimol die GABA-B-Rezeptoren, das aber weniger affin. Die psychotrope Wirkung klingt ja erstmal nicht schlecht. Sedierend, anxiolytisch. Ja gut, halluzinogen ist etwas schwierig im Alltag, aber man kann sich halt auch überdosieren. Das äußert sich dann durch gastrointestinale Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfälle sowie Schwindel, aber auch vermehrter Speichelfluss, Ataxie und Psychosen sind beschrieben, ebenso Kreislaufversagen. Schwere, tödlich endende Vergiftungen seien zwar selten, aber möglich, vor allem für Kleinkinder, für ältere Menschen oder chronisch Kranke kann es schnell gefährlich werden. Als tödliche Dosis LD50 bei Ratten nennt die Literatur 45 Milligramm Muscimol pro Kilogramm Körpergewicht, bei Mäusen 22 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Diese Dosis wirkt oral bei der Hälfte der Versuchstiere tödlich. Beim Menschen sollen Vergiftungen ab einer oralen Aufnahme von nur 6 Milligramm Muscimol auftreten. In natürlich vorkommenden Pilzen schwankt der Gehalt von Muscimol allerdings sehr. Man geht davon aus, dass 1 Gramm Trockenpilz ca. 3 bis 10 Milligramm Muscimol enthält, sodass deren Wirkung nicht abzuschätzen ist. Das Sprichwörtliche am Fliegenpilz lecken ist also keine gute Idee. In eigentlich keiner Hinsicht. Gegen Muscimol gibt es jetzt kein spezifisches Antidot. Bei nach dem Verzehr von Pilzen auftretenden Vergiftungserscheinungen rät die BZGA unverzüglich 20 bis 40 Gramm medizinische Kohle einzunehmen und ein Krankenhaus aufzusuchen. Die Behandlung erfolgt symptomorientiert. Bei bestehenden gastrointestinalen Beschwerden muss an einen Flüssigkeits- und Elektrolytersatz gedacht werden. Bei Krampfanfällen können Benzodiazepine zum Einsatz kommen. Die könnten allerdings auch die neurotoxische Wirkung von Muscimol verstärken. Bei Verdacht auf Vergiftung ist der Giftnotruf eine erste Hilfe. Und damit jetzt zurück zu den Muscimol-Gummibärchen. Wir ahnen sicher, wofür die angewendet werden. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat sich dem Thema angenommen und einige davon mal untersucht. Und dabei stellten sie fest, dass die Packungseinheiten 2 oder 4 Fruchtgummis mit je 5 Milligramm Muscimol enthielten. Nochmal zur Erinnerung. 6 Milligramm können schon Vergiftungen verursachen. Insbesondere ist auch diese Darreichungsform als Gummibärchen immens gefährlich für Kinder. Woher sollen die wissen, dass das ein gefährliches Gummibärchen ist, ne? Vom Fliegenpilz selbst würden die meisten Kinder wohl eher die Finger lassen. Naja, und da wir gerade bei Dingen sind, von denen Kinder die Finger lassen, sprechen wir doch mal über gesundes Essen. Die wenigsten Kinder bekommt man für Gemüse wahrscheinlich so richtig begeistert. Mittlerweile ist Gemüse aber unfassbar vielfältig. Wir können es dünsten und backen und grillen oder zu Aufstrichen verarbeiten. Manchmal merkt man dann gar nicht, dass das eigentlich Gemüse ist. Und prinzipiell ist es so, Obst und Gemüse gehören auf den gesunden Speiseplan. Es gibt auch Eltern, die sich beispielsweise völlig fleischfrei ernähren und daher auch ihre Kinder fleischfrei ernähren wollen. Und da gibt es viele Spekulationen und Vorwürfe, dass dem Kind da was vorenthalten wird oder dass das schädlich ist. Mich wird das heute mal ganz emotionslos interessieren. Ist vegetarische Ernährung für Kinder gesund? Und vorab, ich möchte nicht über die Pommes-, Keks- und Pudding-Vegetarier sprechen, sondern über die, die tatsächlich vegetarisch und ausgewogen leben. Der Vorsitzende der Stiftung Kindergesundheit, Berthold Koletzko, sagt dazu, eine vegetarische Ernährung ist gut möglich im Kindesalter, wenn man es richtig macht. Eine ausreichende Versorgung mit wichtigen Nährstoffen wie Eisen, Zink, Jod, Vitamin B12 oder Omega-3-Fettsäuren könne kritisch werden bei fleisch- und fischfreier Kost. Kritisch gesehen bedeutet was anderes als völlig ausgeschlossen, denn mit einer gut zusammengesetzten Ernährung, auch mit Eiern, Milch und Milchprodukten, kann man das ausgleichen. Allerdings, die Risiken sind umso größer, je rascher das Kind wächst, sagt er. Also im Säuglingsalter, im frühen Kindesalter und noch einmal beim Wachstumsspurt in der Pubertät. Koletzki rät zumindest in diesen Phasen ab und zu ein bisschen Fisch oder Fleisch zu verzehren. Eine gute vegetarische Kost habe auch viele Vorteile, sagt er. So sei zum Beispiel die Kalorienzufuhr geringer, was Übergewicht bei Kindern vorbeuge. Der hohe Ballaststoffgehalt wirke sich positiv auf die Darmgesundheit aus. Und ja, eigentlich ist es so, dass alle diese Vorteile, die kann man auch erzielen, theoretisch, wenn man hin und wieder Fisch und hochwertiges Fleisch konsumiert. Der Bonner Kinderarzt Axel Gerschlauer weist darauf hin, dass eine vollwertige vegetarische Ernährung zu einem verringerten Risiko für Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankung oder Krebs im späteren Alter führen kann. Vor einer veganen Ernährung ganz ohne tierische Produkte wie Milch und Eier warnt er aber ausdrücklich. Aus seinem Praxisalltag kennt er Mangelerscheinungen bei Kindern und Säuglingen, für die Fleischverzicht ursächlich sein könnte. So kann der Mangel an Eisen und B12 zu Blutarmut, Schwäche, neurologischen Schäden und Entwicklungsstörungen führen. Er sagt, die meisten fleischlos ernährten Kinder und Jugendlichen, die zum ersten Mal zur Blutabnahme kommen, seien nicht ausreichend mit Eisen und B12 versorgt. Und dann gibt es da noch die Bonner Forscherin Ute Alexi. Die hält eine vegetarische Ernährung bei Kindern für unbedenklich. Allerdings unter der Voraussetzung, dass Fleisch nicht einfach weggelassen wird, sondern dass es gezielt ersetzt wird durch Vollkornprodukte oder Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen und Erbsen. Kinder sollten Alexi zufolge Milch zu sich nehmen, zum einen wegen der Kalziumzufuhr für den Knochenbau und vor allem konventionell gehaltene Kühe erhalten in Deutschland Kraftfutter mit Jodzusatz. Dadurch trägt die Milch auch zur Jodversorgung von Kindern und Jugendlichen bei, erklärt sie. Also, was man festhalten kann, gesunde Ernährung bedeutet mehr als einfach irgendwas wegzulassen. Es bedeutet, ausgewogen zu sein und auf eine gute Nährstoffaufnahme zu achten. Ja, so eine pauschale Empfehlung kann wohl niemand so wirklich aussprechen. Und ich habe noch ein letztes Thema, das mit Kindern zu tun hat, bevor wir über Kartling sprechen. Wobei eigentlich geht es da eher um die schwangeren Personen. Und zwar um die mit Schuppenflechte oder Psoriasis. Etwa 2 Millionen Menschen in Deutschland leiden an dieser Krankheit. Typisch sind rote, schuppende Hautveränderungen, häufig natürlich Juckreiz dabei. Die Flecken treten vor allem an bestimmten Körperstellen wie Ellbogen, Knie oder dem behaarten Bereich des Kopfes auf. Es handelt sich jedoch nicht um eine banale Hautkrankheit, wie oft behauptet, sondern um eine Krankheit, die ganz viele Teile des Körpers betreffen kann, wie zum Beispiel die Nägel, die Lymphknoten oder die Gelenke. Psoriasis verläuft meist in mehr oder weniger stark ausgeprägten Schüben. Bei mehr als der Hälfte der Erkrankten treten die typischen Symptome zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr auf, also genau zum Zeitpunkt der Familienplanung. Etwa ein Viertel dieser Patientinnengruppe ist weiblich und im gebärfähigen Alter. Grundsätzlich schließt die entzündliche Hauterkrankung eine Schwangerschaft nicht aus. Aber es ist halt so, die Psoriasisbehandlung von schwangeren und stillenden Frauen sowie Frauen mit Kinderwunsch gilt als herausfordernd. Das erklärt auch Dr. Med. Galina Balakirski, die ist Oberärztin am Zentrum für Dermatologie, Allergologie und Dermatochirurgie am Helios-Universitätsklinikum in Wuppertal. Unabhängig davon, wie stark die Erkrankung ausgeprägt sei, sei es wichtig, die Schwangere engmaschig zu therapieren, sagt sie. Erstmal was Positives, bei etwas mehr als der Hälfte der Frauen, die mit Psoriasis in eine Schwangerschaft gehen, werden die Symptome schwächer. Bei ca. jeder fünften Frau verschwinden während der Schwangerschaft die Symptome der Psoriasis nahezu vollständig. Grund dafür sind die hormonellen und immunologischen Veränderungen im Körper. Also einige Schwangere brauchen dann gar keine Medikamente mehr. Allerdings kommt es bei 25% bis 30% der Schwangeren zu einer Zunahme der Symptome. Das kann sich wiederum auf die Schwangerschaft auswirken und beispielsweise zu einer Frühgeburt oder einem geringen Geburtsgewicht des Kindes führen. Übrigens ist Schuppenflechte genetisch bedingt. Sind beide Elternteile an Psoriasis erkrankt oder trat die Hauterkrankung bereits bei Geschwistern oder Großeltern auf, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Neugeborene später ebenfalls daran leidet. Wie sieht denn die medikamentöse Therapie aus? Von welchen Wirkstoffen in der Schwangerschaft reden wir überhaupt? Bei leichten Formen der Schuppenflechte kommen topische Kortikosteroide zum Einsatz. Spricht die Behandlung nicht an, dann wird eine UVB-Lichttherapie angeraten. Die gilt in der Schwangerschaft als unbedenklich, kann aber den Folsäurespiegel negativ beeinflussen. Da sollten PatientInnen also die Tagesdosis von 0,8 Milligramm Folsäure einnehmen. Bei einer mittelschweren bis schweren Psoriasis reicht eine topische Behandlung nicht aus, dann braucht man Systemtherapeutika. Wenn PatientInnen bereits systemtherapeutisch behandelt werden, dann sollte mit dem Bekanntwerden der Schwangerschaft die Therapie geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Mit der erweiterten Zulassung von einigen TNF-Alpha-Blockern gibt es mittlerweile wirksame und deutlich besser verträgliche Medikamente in der Schwangerschaft als noch vor einigen Jahren. So ist beispielsweise Adalimumab bis zum dritten Trimenon und Kertolizumab über die gesamte Schwangerschaft hinweg einsetzbar. Einige Systemtherapeutika dürfen jedoch Schwangeren bzw. auch Frauen mit Kinderwunsch nicht verabreicht werden. Bekannte Beispiele sind Methotrexat oder das Retinoid Acitretin. Beide Arzneimittel können beim ungeborenen Kind zu schweren Fehlbildungen führen. Auch das bisschen in die Jahre gekommene Immunsuppressivum Cyclosporin wird aufgrund der möglichen Nebenwirkungen wie Frühgeburt, niedriges Geburtsgewicht sowie Hypertonie und Präklampsie bei der Mutter mittlerweile kaum noch eingesetzt. Zusammenfassend kann man sagen, Personen mit Kinderwunsch sollten daher frühzeitig mit ihren ÄrztInnen sprechen und eventuell Therapien anpassen. Und jetzt ist es endlich soweit, wir sprechen über neue Entwicklungen bei CardLink. Auch so ein Reizwort in der Apothekenwelt, weil das Verfahren Versendern ermöglicht, E-Rezepte eingelöst zu bekommen und damit die Vor-Ort-Apotheken eventuell zurückbleiben könnten. Das CardLink-Verfahren beschreibt die Möglichkeit, über ein Smartphone ortsunabhängig elektronische Rezepte mithilfe der elektronischen Gesundheitskarte abzurufen. Also man hat eine entsprechende App auf dem Handy und hält dann seine Versichertenkarte quasi ans Handy und zack, sind die E-Rezepte abgerufen. Ganz, ganz simpel erklärt. Mitte März 2024 ist die technische Spezifikation des CardLink-Standards in der Gesellschafterversammlung der Gematik beschlossen und kurz darauf veröffentlicht worden. Das Bundesgesundheitsministerium hatte mit seiner Mehrheit in der Versammlung die Spezifikation durchgedrückt. Gegen den Widerstand unter anderem der Krankenkassen und des Deutschen Apothekerverbandes. War ein kleiner Skandal damals. Auf Basis dieser technischen Spezifikation entwickeln jetzt verschiedene Anbieter ihre eHealth-Card-Links, die dann von der Gematik zugelassen werden müssen. KritikerInnen sagen, dass die veröffentlichte technische Spezifikation des Card-Links allerdings noch erhebliche Lücken aufweise. Die Lösungen in Form entsprechend programmierter Apps werden dann nach der Zulassung von den jeweiligen Anbietern gehostet. Das heißt, sie betreiben den eHealth-Card-Link in einem Rechenzentrum, überwachen und steuern ihn. Wer den jeweiligen CardLink als Apotheke nutzen möchte, muss einen Vertrag mit dem Anbieter schließen. Erste Softwarelösungen wurden dabei im April 2024 bereits zugelassen. Die Cardlink-Lösung von apotheken.de ermöglicht es Apotheken, vor Ort Apotheken, elektronische Rezepte sowohl über die Apotheken-App von apotheken.de als auch über individuelle Apps der jeweiligen Apotheken direkt mithilfe der versicherten Karte der PatientInnen zu empfangen und zu verarbeiten. Apotheken.de kommt aus dem Hause des Deutschen Apothekerverlags. Daher sind wir da natürlich so ein bisschen vorgefärbt, aber das Verfahren soll eine schnellere und effizientere Abwicklung von Verschreibungen sowie eine nahtlose Integration in den Apothekenalltag ermöglichen. Und nach allem, was ich bisher so gesehen habe, muss ich sagen, das stimmt. Ziel ist es, die E-Rezept-Einlösung sowohl für Apotheken als auch für PatientInnen deutlich zu vereinfachen und zu optimieren, sagt apotheken.de. Und ich habe da auch mal in meinem Freundeskreis ein bisschen rumgefragt und vielen ist es gar nicht bekannt, dass Apotheken so ein Verfahren anbieten können. Also da ist kommunikationstechnisch definitiv noch Luft nach oben. Und falls eure Apotheke Cardlink schon nutzt, dann schreit das in die Welt hinaus. Das ist für viele Menschen wirklich attraktiv. Ja, und attraktiv fandet ihr hoffentlich auch diese Folge. Ich verabschiede mich für heute und wünsche euch jetzt eine wirklich zauberhafte Woche. Ich bin in dieser Woche komplett nur in der Rezeptur. Also ich rede gar nicht so viel diese Woche, aber das kann ich ja nächsten Montag wieder rausholen alles. Ihr hört mir ja immer sehr geduldig zu. Vielen Dank dafür. Bis dahin, gehabt euch wohl.